ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Lana Kaiser.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Highschool Mock Crashes. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen in der ARD Audiothek. Es ist das Comeback des Jahres, direkt nach Winnie Touch, Waldbränden und Unheilig. Too Many Tabs ist zurück aus der Sommerpause und zwar mit unveränderter Rezeptur. Offene Tabs, offene Herzen und das offene, strahlende Lächeln meines Co-Moderators Miguel Robitzky. Schön, wieder hier zu sein mit dir, Miguel.
Wow, was für eine Energy. Oh, ich muss erst mal ankommen hier. Ich muss mal wieder ein bisschen umgucken. Wie sieht's denn aus in der ARD-Audiothek, wo wir uns ja jede Woche treffen, um unsere Tabs zu schließen? Hat sich gar nicht so viel verändert,
nee, oder? Ist genauso wie vor 6 Wochen.
Ist genauso wie vor 6 Wochen. Ja. Ich sehe das Ganze ja jetzt eigentlich nur als Winterpause von unseren Best-of-Folgen. Hast du die gehört im Sommer?
Ja, die habe ich mir natürlich alle noch mal ausführlich angehört.
Ja, ich sehe es dir an. Die Nasenspitze wackelt immer so ein bisschen, wenn du lügst, ne? Ja, also, herzlich willkommen. Setzt euch erstmal, auch ihr müsst wahrscheinlich erstmal hier richtig ankommen, zurück aus dem Sommerurlaub. Hier ist noch ein bisschen so Sand in den Schuhen und so.
Sand in den Schuhen von Hawaii.
Ja.
Was gibt's Neues bei dir, Miguel? Hast du irgendwas?
Ja, es gibt was Neues.
Okay.
Das ist die allererste Too Many Tabs-Folge ohne meine Weisheitszähne. Ja.
Stimmt.
Ja, ich hatte Weisheitszahn-OP. Ist aber gut gegangen. Es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Mhm. Ich habe es mir ganz horrormäßig vorgestellt, aber es ging. Aber ich habe die dümmste Scheiße gelabert beim Aufwachen. Ja, aber das kann ich jetzt noch nicht erzählen. Das kann ich erst bei der Tour erzählen, auf die wir gehen, weil ich habe Sachen von der Tourvorbereitung erzählt. Ich habe weiter organisiert im Dämmerschlaf. Das erzähle ich dann aber erst, weil sonst
zu spitzig. Hast du auch Sachen abgeschickt? Also muss ich mir irgendwie Sorgen machen?
Nein, nein, nein. Ich habe nur quasi die Person, die mich begleitet hat, habe ich voll gelabert. Mhm. Aber wenn ich das jetzt sagen würde, was ich da gesagt habe.
Das heißt, deine Begleitperson hat mitnotiert.
Die hat mitnotiert und dann würde ich aber zu viel verraten, was wir bei der Tour machen. Aber was ich wohl auch immer wieder gesagt habe, ist, weil es war wirklich kurz, nachdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, wo wir über Sommerwetten das gesprochen haben. Ich bin aufgewacht und habe immer wieder so gesagt, willkommen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Willkommen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und was ich auch gesagt habe, ist, weißt du, wer nicht so tapfer war bei seiner Zahn-OP? Hitler.
Boah, das ist ein richtig guter Gag.
Ich wollte so Gags machen, aber es hat keinen Sinn gemacht. Aber es war trotzdem
das im Kopf so. Das ist so, wie wenn ChatGPT versucht, so Prämisse und Pointe zusammenzuschustern.
Ja, genau so war es in meinem Kopf.
Hitler.
Hitler. Ja, naja, jedenfalls hoffe ich, dass ihr die Tonqualität jetzt ohne Weisheitszähne trotzdem genießen könnt. Das ist ein bisschen anderes Feeling.
Das ist Horror auch, so eine Weisheitszahn-OP. Bin ich froh, dass du das überlebt hast.
Ja, ja, es war hart. Und bei dir, wie ist bei dir
dabei? Ja, apropos Horror, pass auf. Ich habe dir was Kleines mitgebracht. Ich war doch auf Reisen auch im Sommer. Mhm. Guck mal, wer hier unterm Tisch hervorspringst.
Oh nein.
Guck.
Ah!
Guck.
Ist es ein Labubu oder ist es ein Lafufu?
Es ist ein Lafufu. Der hat mich.
Hast du mir Lafufu mitgebracht?
Auf so einem Markt in Spanien hat er mich so hässlich angelächelt mit seinen 10 Lafufu-Zähnen.
Oh, 10
Zähne, kannst du nachsehen.
10 Zähne, ja. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Und guck mal, was der da auf seinem kleinen grauen Zottelbauch.
Ein Burger da. Weil ich mag auch so gern Burger.
Ja, und der Kleine, der hat dich jetzt genauso lieb wie seinen Burger. Genau wie Dagi ihre Fans.
Dankeschön. Ich dachte, das wäre ein Spaß. Wir haben ja diese Sprachnachrichten geschickt für die Sommerpause. Da hast du das schon gesagt. Und ich habe so großkotzig gesagt, ich habe dir ein Labubu gekauft. Aber bei mir war es nur Satire. Ich habe das einen Spaß gemacht. Ja. Weil du magst ja keine Labubus, wusste ich doch. Ich wollte dich nur so ein bisschen aufziehen. Hättest du dich jetzt gefreut, wenn ich dir ein Labubu mitgebracht hätte?
Also ich dachte aber hier für den Spirit in unserem Aufnahmeraum, finde ich es irgendwie ganz gut, wenn man hier so ein Lafufu hat.
Ach, das ist aber ganz lieb.
Wir sollen uns
das
immer
ist ja auch
daran
unser,
erinnern.
Das ist ja für uns beide auch.
Ja.
Der soll uns immer daran erinnern, dass es Lafufus gibt.
Ja.
Dankeschön, den hänge ich hier hin. Ach, das ist aber lieb.
Hast du gesehen, dass Leute im Internet Labubus verbrennen? Weil die vom Satan besessen sind?
Ja,
ich hab's dir direkt gesagt.
Es ist eskaliert.
Ich hab's dir gesagt.
Hätten die Leute mal auf dich gehört.
Ja, da steht er jetzt.
Direkt neben dem Garfield-Telefon.
Guck mich an mit seinen Horroraugen. Dreh den mal um.
Ich dreh den um, ja. Versteck den.
Ach, Miguel, weißt du, was wir auch noch machen müssen? Ein kurzes Spezi-Krieg-Update.
Oh ja, da freu
Denn
ich
es
mich.
Gibt hier aktuell wieder Streit vor Gericht.
NDR. Das Spezi-Krieg-Update.
Caro, der letzte Stand hier im Podcast war ja, Paulaner und Behrensen sind vor Gericht. Gibt es denn in diesem Streit eine Entscheidung?
Ja und nein, Miguel. Spezi-Gigant Paulaner, Veteran aus dem ursprünglichen Spezi-Krieg gegen Original-Spezi-Hersteller Riegele, wir erinnern uns. Paulaner hatte ja Getränkehersteller Behrensen aus dem Emsland verklagt, da ihn das Design der Mio Mio Cola und Orangemische zu nah dran war an den eigenen Paulaner-Spezi-Flaschen. In einem ähnlichen Streit hatte Paulaner ja vor Gericht schon Erfolg, als sie die Karlsberg-Brauerei wegen ihrer Brauerlimo verklagt hatten. Und nun gab es ein Urteil im Fall Paulaner gegen Behrensen. Das Landgericht hat entschieden, Paulaner Recht gegeben und das Design der Mio Mio Flasche verboten. Es sähe dem Design der Paulaner Spezi tatsächlich zu ähnlich. Allerdings will Behrensen gegen dieses Urteil vom Landgericht München nun Berufung einlegen. Der Behrensen-Chef nannte dieses Urteil lebensfremd.
Das heißt, es geht jetzt weiter im Spezi-Krieg?
Wir dürfen gespannt sein, ob Paulaner erneut Recht bekommt oder einen einschneidenden Rückschlag auf dem deutschen Spezi-Schlachtfeld einstecken muss, wenn dann doch Mio Mio Recht bekommt. Und über allem schwebt die Frage, wann kehrt endlich Frieden ein? Und muss dieser Krieg erst von Donald Trump beendet werden?
Wir bleiben dran. Danke, Caro. Pass auf dich auf an der Spezi-Front.
NDR, das Spezi-Krieg-Update.
Ach ja, da hätten wir das auch abgehakt. Ist im Sommer viel passiert.
Apropos Donald Trump, der sollte doch letzte Woche sterben, oder?
Der war
richtig mitbekommen?
Der war kurz in seiner Abnippel-Era, ist aber danach auferstanden von den Toten. Oh. Und da gab es so einen Stream, da haben ganz viele Leute reingeschrieben, no, he's alive. Hast du das gesehen? Im offiziellen Stream vom Weißen Haus, als er dann da aufgetaucht ist.
Ja, das hielt sich hartnäckig, das Gerücht.
Naja, wir wünschen ihm nur das Allerbeste. Gibt's sonst noch was Neues? Heiliger Millennial? Stichwort Heiliger Millennial. Müssen wir auch mal drüber reden, ne? Ganz dringend.
Da steht ja diese Woche Sonntag die Heiligsprechung an vom heiligen Millennial Carlo Acutis. Also wenn die Folge läuft, dann war die Heiligsprechung schon.
Wir wissen noch nicht, wie sie jetzt gelaufen ist.
Ja, aber wir zeichnen vorher auf. Und da gibt es auch ein paar neue Entwicklungen. Und deswegen würde ich den Trainer diesmal ein bisschen verhalten abfeuern.
Verhaltener Vibe, okay. Warum so verhalten, Caro?
Ja, es ist in den letzten Tagen durch die Medien gegangen. Es gibt Kritik an der Heiligsprechung von Carlo Acutis, dem Cyberapostel, und zwar unter anderem vom Antisemitismusbeauftragten des Bundes. Weil, wir erinnern uns, Carlo Acutis hat ja als Jugendlicher, der ist ja der Cyberapostel, der ist ja im Internet zu Hause, da hat er so Websites angelegt, auf denen er Wunder gesammelt hat, Marienerscheinungen und so weiter und so fort und sortiert hat, katalogisiert. Und darunter waren auch die sogenannten eucharistischen Wunder, also Wunder, die mit Hostien, mit der Hostienwandlung in Verbindung stehen, die dann auf einmal bluten oder so. Was dann angeblich beweist, dass die Hostie vorher geklaut oder geschändet wurde oder so ein katholischer Kirche-Quatsch. Und diese angeblichen Hostiendiebstähle wurden in der Geschichte immer wieder JüdInnen in die Schuhe geschoben und haben zu antijüdischen Taten geführt oder waren ein Vorwand für Pogrome. Also schlimme Dinge sind passiert, wo als Vorwand diese eucharistischen Wunder herangezogen wurden. Und laut dem Antisemitismusbeauftragten wurde das nie richtig aufgearbeitet. Ist natürlich ein sehr altes Phänomen, dass jüdische Menschen als Sündenböcke herhalten müssen. Und weder der Vatikan noch der Bischof von Assisi haben bisher diesen antisemitischen Aspekt der eucharistischen Wunder thematisiert.
Ach, schade. Und ich dachte, die katholische Kirche wäre sauber. Und dieses ganze heilige Millennial-Ding, dieser komische, aufgestülpte Imagewandel, den die katholische Kirche da jetzt vollziehen will, auf dem Rücken dieses coolen, heiligen Millennials.
Dachten wir, das ist super sauber.
Dachten wir irgendwie, das ist sauber. Komisch, ist uns jetzt so durchgerutscht. Aber der katholischen Kirche ja auch.
Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Also es ist schwer zu sagen, ob Carlo Acutis das jetzt wissentlich gemacht hat und diesen Aspekt der eucharistischen Wunder irgendwie in Kauf genommen hat oder sogar irgendwie gut findet im schlimmsten Fall. Oder ob er einfach einen Katalog, ein Verzeichnis angelegt hat und alles gesammelt hat. Who knows? Können wir jetzt nicht mehr wissen? Können wir ihn nicht mehr fragen?
Aber wir können ihn jetzt auch nicht ungefragt abfeiern. Aber das haben wir auch eh nicht gemacht.
Nein, das
haben
wir eh nicht gemacht.
Wir fanden das ja eh skurril, dass da jetzt irgend so ein Millennial heilig gesprochen
wird. Wir gucken
wird.
Da weiter mit Bombastic Side-Eye drauf.
So, ja, genau, so.
Wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm, wollten wir hier nur einmal sagen. Und dass die katholische Kirche an sich problematisch ist und viele dunkle Kapitel hat, sollte ja auch jedem klar sein. Wir stehen inhaltlich nicht hinter Carlo Acutis.
Der heilige Millennial.
Und wir stehen auch nicht hinter seinen Listen. Es ist nur weiterhin einfach kurios. Ja. Es ist einfach kurios, dass am Sonntag Millennial und Influencer heilig gesprochen wird. Ja. Gucken wir mal.
Bin mal gespannt, was da abgegangen ist. Ja, wir werden es ja dann wissen, wenn die
Folge sneaken wir uns hier ganz langsam rückwärts wieder raus.
Das ist ein Eiertanz.
Indigo, Millennial.
So, Caro, jetzt haben sich aber hier über den Sommer bei dir bestimmt auch ganz, ganz viele Tabs angesammelt, oder?
Oh ja, oh
ist es
ja.
Nicht auch so bei mir auch? Also die stehen bis unters Dach.
Und deswegen, schönes Bild.
Deswegen würde ich jetzt ganz gerne mal anfangen mit dem Grund, warum wir uns hier überhaupt zusammengetroffen haben.
Ich fange heute mal an.
Willst du mal anfangen?
Ich fange jetzt mal an. Miguel, erinnerst du dich noch an diese eine Theoriestunde in der Fahrschule, in der man ganz, ganz schreckliche Videos angeschaut hat, in der junge Leute ganz schlimme Unfälle haben?
Ich glaube, ich hatte das nicht.
Hattest du nicht?
Nein.
Ich dachte, das hat
was
man.
Was merkwürdig ist, weil ich habe ja in Bayern Schule gemacht und eigentlich sind ja immer die schrecklichsten Unterrichtsstunden und Erziehungsmaßnahmen
passieren
ja eigentlich in Bayern. Aber entweder ich habe das geschwänzt oder geschlafen oder nicht mitbekommen oder es war einfach nicht.
Also geht es auf jeden Fall immer darum, dass Jugendliche Alkohol getrunken haben oder waren am Handy beim Fahren und dann sind ganz, ganz schreckliche Unfälle passiert mit Toten und ganz schrecklichen Konsequenzen. Ich weiß noch, wir haben so einen Film geschaut, wo ein Auto durch so eine Hecke in einen Vorgarten rast und dann stirbt dann so ein spielendes Kind. Das war ganz, ganz,
das habt
ganz
ihr euch
schrecklich.
Denn angeguckt?
Ja, das mussten in der Fahrschule, es gab eine Stunde, die ist dann so Abschreckung, wo man Unfälle guckt.
Nicht, das hatte ich nicht. Aber woran ich mich erinnern kann, apropos Abschreckung, es gab mal eine Plakatkampagne, so auch um 2003, 2004 rum, vor der ich unglaubliche Angst hatte als Kind. Zwar war das die Kampagne der Hannelore Kohl Stiftung Helm hilft.
Mhm.
Das sollte Kinder dazu bringen, Fahrradhelme zu tragen beim Fahrradfahren.
Ja.
Und da wurden dann auch so blutende Kinder auf Plakate gedruckt, also halt keine echten Verstorbenen. Aber das hat mir so eine Angst gemacht, dass wir dann immer, wenn wir durch Aschaffenburg gefahren sind, meine Eltern mir immer gesagt haben, an welcher Ecke dieses Bild ist, dass wir weggucken können, dass wir uns die Augen zuhalten können. Da vorne kommt das schlimme Bild. Das wurde bei uns auch nur das schlimme Bild genannt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da draußen noch Leute, die auch Erinnerungen an diese Plakatkampagne haben. Es hat sich bei mir total ins Unterbewusstsein reingefressen. Ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern, wie das ausgesehen hat. Helm hilft.
Apropos Plakatkampagne, mir fällt auch gerade ein, auf deutschen Autobahnen hängt aktuell vermehrt ein Plakat, wo drauf steht Don't Drink and Drive und dann fährt so ein Auto, taucht so ein in so ein Bier. Also man hat so ein goldenes Bier mit Schaum oben drauf und dann steht da runter vom Gas. Es ist eine Kampagne unter anderem vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und ich muss dazu sagen, wenn ich dieses Plakat sehe,
hast du Lust auf Bier?
Krieg ich so richtig Bock auf Bier. Das sieht so köstlich aus. Das sieht so ganz sprudelig, ganz, ganz frisches Bier. Das können die doch nicht auf die Autobahn.
Das finde ich auch immer, wenn da steht, guck nicht aufs Handy, denke ich mir sofort, oh, was für geile Sachen jetzt am Handy abgehen. Ja. Ich würde so gerne aufs Handy gucken. Ja. Also, aber Leute, wenn ihr jetzt Auto fahrt gerade, guckt nicht aufs Handy, trinkt nicht, setzt einen Helm auf. So viel ist sicher.
Be safe. Aber warum ich das erzähle mit den Unfallvideos in der Fahrschule, es ist nämlich tatsächlich so, dass das auch stattfindet an US-Highschools, aber als Live-Reenactment.
Eine Show?
Ja. Eine Show im Prinzip. Ich bin drauf gestoßen durch einen TikTok, wo jemand erzählt hat, dass er das früher an der Schule hatte, dass es a thing war und wie absurd das ist. Und der Grund dafür ist sicher richtig und wichtig, aber es ergibt sich daraus ein absolut absurdes Genre an Performance, wo man so richtig ins Rabbit Hole fallen kann. Ich habe Playlists auf YouTube gefunden mit hunderten Videos von verschiedenen US-Highschools. Und diese Programme heißen zum Beispiel Shattered Dreams oder Every 15 Minutes, weil so oft wohl Unfälle mit Alkohol am Steuer passieren. Und das Ganze drum und dran ist extrem makaber, aber es ist auch, man kann es nicht anders sagen, auf eine Art lustig.
Weil
es ist halt nämlich, ja,
Leute auf da quasi vor die Klasse treten und dann ein kleines Theaterstück aufführen, wie Leute sterben.
Jetzt stellst du dir das vor als kleines Theaterstück in der Klasse, aber den Zahn kann ich dir direkt ziehen, den fünften Zahn, den ich dir dieses Jahr
Ich hatte nur drei. Also der dort vierten. Ich hatte nur drei Weisheitszähne, ja. Okay. Kleine private Info für jeden, den es interessiert.
Auf jeden Fall ist das so, dass das keine kleine Theatervorstellung. Wir haben mal was vorbereitet, dann gehen so zwei Leute nach vorne. Nein, es ist eine
in den USA.
Aufwendige Produktion mit der ganzen Schule.
Klar, wahrscheinlich mit Musical-Songs noch drin und so.
Es sind sogenannte Mock-Up-Crashes. Die sind extremst aufwendig inszeniert. Es ist irgendwie ein Jahr lang wird das akribisch geplant und vorbereitet. Echte Feuerwehr, echte Polizei, echte Rettungswagen samt Personal sind im Einsatz. Und pass auf, die Rollen werden besetzt mit Theater-Kids aus der Highschool.
Natürlich, ja!
Die ihren großen Moment haben. Also die es ist quasi, habe ich
diesen... Ein bisschen so dieser Glee-Vibe.
Ich habe es in einem TikTok erfahren, es ist ein Privilege für Theater-Kids, dass sie dann an dieser großen Mock-Crash-Inszenierung vor der ganzen Schule teilnehmen dürfen. Also siehst da weinen und kreischen und Bewusstlosigkeit noch und nöcher. Da haben Leute wirklich ihren Moment.
Die sterben da wie Sarah Bernhardt auf der Bühne.
Theater Kids haben ihren großen Auftritt als Unfallleiche und stehen für 1 bis 2 Tage im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Schule. Der Traum. Und als ich das gesehen habe, habe ich erst gedacht, das kann doch wirklich nicht sein. Aber es ist tatsächlich gang und gäbe an vielen Schulen. Schau mal hier zum Beispiel die Unfallinszenierung der Castro High School.
Morgan! Woo! Hey, Angelo, slow down a little
bit. I'm good, Morgan. I'm good.
I know. Angelo, you should slow down.
No, dude, I could drive. Angelo, there's one thing I could do.
Angelo,
I could drive.
Slow down.
We're almost done. Angelo, you got more.
Also, teenies having fun in the car, drinking alcohol.
Angelo, stop!
Und jetzt ist der Unfall. Guck dir das an.
Was für ein Effekt. Also das ist richtig Set-Design mit kaputten Autos und so.
Es sind echte Unfallautos involviert.
Hello, 911. I've just been in a car crash.
Okay, what's the address? Where are you at?
We're at Stanton and Crest, I think.
Also extrem realistische Wunden und Blut. Es sind echte Unfallautos. Das ist erst der Anfang von diesen
Moment,
Videos.
Aber Moment, das sind ja jetzt Videos. Ja. Das ist jetzt keine Live-Produktion. Ich habe mir das jetzt so, wie ich das jetzt zuerst gehört habe, vorgestellt wie ein Theaterstück oder eine Musical-Inszenierung.
Es ist beides. Es ist das sogenannte Aftermovie.
Ah, okay.
Also das ist so, dass sie Teile wahrscheinlich vordrehen oder nachproduzieren, damit dann das Hochglanz-Aftermovie online gestellt werden kann. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass die ganze Schule auf den Beinen ist und zuschaut, wenn es sich anbietet. Und es werden sogar, du siehst es hier, Tribünen aufgebaut, damit die ganze Schule einen besseren Blick hat auf dieses Unfallszenario.
Oh, wow, okay.
Es ist wirklich a whole thing. Auf hohem Niveau, wie das Ganze alles produziert ist. Ich liebe auch daran, dass es so Behind-the-Scenes-Interviews gibt mit den Actors, so Press-Conference-mäßig. Hier ist ein Video, wahrscheinlich die Schülerzeitung und einer dieser Mock-Crash-Actors mit einem sehr realen Interview-Moment.
Cameron, what was your first reaction when Mr. Salguero told you about Shattered Dreams?
I was hesitant, but then I was ready. Once I figured out my crew and who I was working with, I was ready to start working.
Once I figured out the whole crew and the cast and who I was working with. Okay, Cynthia Erivo. Das ist wirklich so extra.
Sind einfach alle Showbusiness-Profis.
Ja, es
alle.
Ist super extra alles. Und es wird immer aufwendiger und ausufernder. Ich habe auch noch einen Clip von der Lompoc High School mit echten Eltern am Unfallort. Die spielen dann auch mit. Und einer echten Mock-Reporterin, die dann über diesen Unfall Medienberichterstattung macht.
This is Dr. Frame.
Also die Eltern stehen weinend im Krankenhaus, das wurde auch gemietet. Das Krankenhaus, das Lokal ist auch involviert in das ganze Szenario. Und jetzt ist das Unfallopfer tot, es steht fest.
While some students did not survive, others ended up here in the back of a police car, facing charges for the accident they caused.
Also es ist wirklich hoher Aufwand. Es gibt noch eine Second Unit, die dann die Reporterin mitfilmt, die das Ganze begleitet. Und das Ganze wird weitergespielt bis zu Festnahmen von Schuldigen. Man sieht Szenen im Gefängnis, also die spielen auch noch mit. Es gibt gestagte Gerichtsverfahren.
This will be so much more difficult now. And I mean, you know that you and Philip were my best friends. Like, And I'm just sorry that you made the decision that you did.
Rolle ihres Lebens.
Mann, aber das sind ja trotzdem alles sehr herzzerreißende Szenen.
Komplett, es ist super schlimm alles und die weinen auch teilweise echt den ganzen Tag lang, weil das alles so emotional ist, ja. Und weil die wirklich spielen,
also die traumatisieren dass ein Mitschülerin gestorben ist. Ja, die traumatisieren ja. Quasi mit Absicht, damit ja. Man dann vorsichtiger fährt und nicht mit
exakt
Alkohol am Steuer
ist.
Und so. Aber mit einem Aufwand, auch mit einem Talent, muss man ja auch sagen, diese ganzen DarstellerInnen, ja. die da spielen, es ist ja wirklich unglaublich.
Die trauern irgendwie, aber sie wollen auch ein bisschen entdeckt werden. Es ist ja, so eine ja. Ganz makabere Mischung. Ja, ja. Also ja. Es sind mal mehr, mal weniger gut umgesetzte Aftermovies eben, hast du gerade schon gesehen, von diesen Crashes. Richtig fette Produktion und es werden dort auch noch komplette Beerdigungen abgehalten.
Ach du Liebe.
Mit Reden über das Opfer, die SchülerInnen selber schreiben müssen. Da muss sich der Drunk Driver entschuldigen bei der Familie des toten Kindes. Alle weinen.
Boah.
Und es ist wirklich, also es wird vom Unfallhergang bis zur Beerdigung und Gerichtsverfahren komplett durchgezogen, damit man alle Ebenen dieses traumatisierenden Ereignisses einmal mit durchlebt. Und dadurch ergeben sich aber halt einfach makabere Szenen. Diese Highschool hier zum Beispiel übertreibt die Beerdigung auch komplett. Da ist der komplette Schulchor ganz in Schwarz.
Ach du Liebe.
Also die haben auch noch einen Auftritt.
Ach du Liebe.
Wirklich ganz, ganz, ganz weird. Also da werden ganze Trauerfeiern inszeniert, auch Aftermovies allein nur zur Beerdigung gibt es. Und jetzt wird es nochmal absurder. In vielen Schulen kommt nämlich auch ein Sensemann, a Grim Reaper, und holt Schüler aus dem Unterricht raus, die dann tot sind. Die dürfen dann 2 Tage nicht mehr zur Schule kommen, weil die dann tot
Was?
Sind. Damit die merken, wie sich das anfühlt. Weil es ist ja, diese Idee ist, every 15 minutes stirbt jemand.
Und dann wird ein echtes Kind aus
alle 15 Minuten
vom Sensemann
wird vom Sensemann ein Kind aus dem Unterricht geholt. Und die sind dann so Art untote, Dia de los Muertos-artige Leichen und werden auch so geschminkt. Es ist irgendwie lustig.
Wie der Bachelor bei diesem Date.
Exakt so ist das. Und es geht gleich auch noch mehr in so eine Bachelor-Richtung. Also sie wollen halt denen einfach ein besseres Gefühl für die Anzahl dieser Unfälle geben, indem die halt alle 15 Minuten so ein Kind daraus
holen. Ist ja nicht verkehrt.
Ja, aber dann kommt so ein Sensemann rein.
Ja, aber es ist schon brutal irgendwie.
Ja, und die sollen dann erstmal tot bleiben, damit es sich auch echt anfühlt. Und die werden dann wirklich als Untote, als Ghouls geschminkt, so ein bisschen Wednesday-mäßig. Mhm. Ich zeig das ja einfach, man kann das wirklich nicht glauben.
Ach du Lieber, da werden Grabsteine ausgestellt.
Die Kinder tragen ihre eigenen Grabsteine, wo ihre eigenen Namen draufstehen, also auf einen Fake-Friedhof.
Das finde ich ein bisschen.
Vor der Schule.
Das finde ich doll. Das ist ja Ebenezer Scrooge-Core vom eigenen Grabstehen.
Ja. Und wo ich auch dann durch das TikTok-Reel von erfahren habe, das sind die echten Namen dieser Kinder. Das sind keine Rollen. Also du spielst jetzt hier die Samantha, sondern das ist dann der eigene Name. Brian is dead. Dann for real. Einfach.
Boah.
Ja, dann gibt's auch noch einen Hammer behind the scenes von so einer Schule in Texas, wo diese, in Anführungsstrichen, toten, untoten Zombie-Kinder geschminkt werden als Tote und dabei interviewt werden.
Like, weird being like, kind of the center of attention and I didn't really know how to like, react. I don't even know how to describe it. It was unsettling to have to lay down inside of the body bag and then be zipped up in front of my entire class after hearing my eulogy be read.
I pulled out of class, I was pretty nervous.
Das ist jetzt wirklich Bachelor-Moment. Also, das ist so auch diese Casual-Interview-Situation. Die werden da gerade geschminkt, hier mit diesen so weißen Gesichtern und so schwarze ja. Augenhöhlen. Also basically legen wir dann so in Leichensäcken und hören uns dann an, wie die über unseren Tod reden, hören unseren eigenen Nachruf. Und das machen wir jedes Jahr.
Jedes Jahr?
Ich glaube ja.
Das muss man doch nicht jedes Jahr.
Oder vielleicht ist das dann so ein Happening, was dann erst ein paar Jahre später wieder aufgefrischt wird.
Und ab
wird.
Wann? Also dann, sobald man fahren kann. Aber das ist in den USA ja auch schon
mit
16.
Ist für die ganze Schule.
Das ist schon, wenn man so
ich glaube auch so,
12 ist?
Wie ist das nochmal? So Seniors, die sind doch dann, da weiß ich gerade nicht, wie alt die sind. Aber für die höheren Klassenstufen, das kriegt ja die ganze Schule mit. Wenn so 50 Untote mit Grabstein vor der Schule stehen, das kriegt schon die ganze Schule mit.
Okay, das ist aber skurril.
Vielleicht habe ich auch nur den Eindruck, dass das jedes Jahr ist, weil es wirklich so massenhaft viele Videos davon gibt von verschiedenen Highschools in den USA. Das ist einfach normal dort. Was ich aber interessant fand, das habe ich noch im Wikipedia-Artikel zu diesem ganzen Unterfangen gelesen, dass das jetzt nicht richtig belegt ist, dass das irgendwie Auswirkungen hat. Also es hat kurzfristig Auswirkungen, natürlich durch diese immense Abschreckung und Traumatisierung, aber keinen Einfluss auf das tatsächliche Verhalten. Es führt zu keiner gewünschten Verhaltensänderung und es ist seit langem bekannt, dass derartige Ansätze, zum Beispiel Panikmache und Dramatisierung, nicht zwingend das Bewusstsein schärfen oder den Wissensstand verbessern.
Interesting. Und wie viele Leute wurden darüber schon entdeckt und sind Stars geworden?
Das ist nämlich auch die Frage.
Der andere wichtige Aspekt dieser ganzen Veranstaltung.
Ja, wo ich zu meinem letzten Clip für heute komme. Man weiß jetzt nicht, ob es wirkt, aber hier ist noch ein schönes Interview-Snippet von einem Theater-Kid, dass das Unfallopfer spielen durfte, it's a privilege, und einfach unglaublich beseelt ist dadurch, dass jetzt alle in der Schule wissen, wer er ist.
You know, I wasn't expecting when I got back to school after like the 2 days of being gone. I wasn't expecting so many people to recognize or notice who I was. And it was constant, like this morning I'd walk by and there'd be several people would go like, oh, you're actually alive. And I'm like, yeah.
Wow, okay.
Ja, dann ist ja alles gut. Immer der große Moment. Also ja, ein weirdes Genre zwischen irgendwie Theater-Performance und extremer Traumatisierung durch hyperrealistische Autounfälle mit Jugendlichen. Finde ich krass, dass es das gibt und bin jetzt fertig davon.
Caro, endlich ist die Sommerpause vorbei und ich kann hier heute mal meine Major Longtime-Tabs mit dir besprechen. Ich habe die Tabs von heute wirklich schon so lange auf dem Zettel. Das war mit einer der ersten Tabs, die ich mir überhaupt in die Notiz-App geschrieben habe, als wir mit Too Many Tabs angefangen haben. Ich habe immer gesagt, wir müssen mal die Geschichte von Lana Kaiser besprechen. Und jetzt gab es tatsächlich mal einen direkten Anlass, und zwar eine neue Dokumentation, die zum 40. Geburtstag von Lana Kaiser in der ARD-Mediathek veröffentlicht wurde, mit dem Namen Eure Lana Kaiser, die Kübelböck-Story. Und bevor wir weiter drüber sprechen, gucken wir vielleicht mal in den Trailer rein.
Ich habe Lana damals als Daniel Kübelböck bei Deutschland sucht den Superstar gesehen und ich war geflasht.
Ich glaube, Daniels Traum war, ein Star zu sein. Und er war ja auch ein Star. Er war auf seine Art und Weise ein Star.
Da war er ja noch ziemlich jung, da war er erst 17 Jahre alt.
Ja, das ist der Trailer dieser Dokumentation und jetzt haben wir auch schon sowohl den Namen Lana Kaiser als auch den Namen Daniel Kübelböck gehört. Das hat den Hintergrund, dass Lana Kaiser sich kurz vor ihrem Tod als Transfrau geoutet hat und Daniel Kübelböck der Deadname ist, aber eben, weil sie unter dem Namen bekannt geworden ist, von den meisten Leuten noch so in Erinnerung ist und auch in der Dokumentation deshalb noch oft genannt wird. Wir wollen aber jetzt natürlich auch in diesem Podcast, wenn wir über sie sprechen, natürlich die Geschlechtsidentität und auch den neuen Namen respektieren, weshalb wir hier von jetzt an von Lana Kaiser sprechen, auch wenn wir Clips von früheren Auftritten zeigen, in dem der Deadname dann eben noch genannt wird. Deshalb gibt es jetzt auch vorneweg direkt eine kleine Triggerwarnung von mir für die Themen Queerfeindlichkeit, im Speziellen Transfeindlichkeit und auch Suizid, weil es zur Geschichte von Lana Kaiser auch dazu gehört, dass sie sich eben vor ein paar Jahren selbst das Leben genommen hat. Und wie es dazu kam, das wird in der Dokumentation auch beleuchtet und auch der Umgang der Medien mit Lana Kaiser wird kritisch unter die Lupe genommen und darüber würde ich jetzt heute gern mal mit dir sprechen. Also wir tauchen heute ein in die Geschichte von Lana Kaiser und auch mal wieder in die Welt der toxischen 2000er Jahre und die Fernsehlandschaft dazu. Denn Lana Kaiser war mit 17 Jahren, das wurde auch gerade schon in dem Trailer gesagt, Kandidatin der allerersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Und Caro, da weiß ich, dass du da auch tief drin bist im Thema.
Ja, natürlich. Generell im ganzen DSDS-Kosmos, die ersten Staffeln, sehr tief drin. Waren ja auch schon öfter mal hier Thema bei uns im Podcast. Neulich haben wir über Dieter Bohlen gesprochen. Wir haben unsere Grazia-Spezialfolge gemacht.
Da haben wir sogar vor der Villa der ehemaligen ersten DSDS-Kandidatin
in Köln-Porz.
Köln-Porz mal Leute belästigt. Ja. Wir sind ja so alt, dass wir quasi aus erster Hand Bericht erstatten können, wie das damals war, 2003.
wie ich da im Schlafanzug vorm Fernseher saß und Juliette angefeuert habe im Finale.
Genau.
Ja.
Im Schnitt 7 Millionen Menschen pro Folge haben es damals geguckt. Das ist aus heutiger Sicht wirklich unglaublich. Mhm. Und heute in den Tabs kommt tatsächlich viel zusammen, was wir in anderen Tabs auch schon mal besprochen haben. Du hast gerade schon die Bohlen-Bücher-Tabs angesprochen. Da haben wir ja auch die ganze Bedeutung von der SDS schon mal zusammengefasst und dass damit quasi das Reality-Fernsehen das allererste Mal das klassische, alteingesessene deutsche Samstagabend-Fernsehen so in die Schranken gewiesen hat. Also das war das erste Mal, dass Thomas Gottschalk mit Wetten, dass der Arsch auf Grundeis ging, weil ihm Konkurrenz gemacht wurde und es war so der allererste Relevanzverlust, den er verschmerzen musste. Dementsprechend ist auch die Geschichte von Lana Kaiser ein Stück deutsche Fernsehgeschichte, aber eben auch ein Stück deutsche LGBTQIA-Plus-Geschichte, weil Lana Kaiser eben queer war. 2003, als der SDS losging, eher so als schwul gelesen wurde, tatsächlich selber als bisexuell bezeichnet zu der damaligen Zeit und auch damals schon in Interviews mit so non-binären Geschlechtsidentitäten das biedere deutsche Publikum verwirrt hat.
Ich fühle mich nicht männlich, ich fühle mich nicht weiblich, ich fühle mich...
Jetzt machst du es aber spannend.
Gut.
Ja, sehr skeptischer Blick von Barbara Schöneberger. Da hat man mit non-binärer Identität noch nicht so viel anfangen können.
Krass, oder? Ja. 2003, das einfach so zu formulieren. Mhm. Von dieser Art Clips gibt es in dieser Dokumentation eben sehr viele.
Ich weiß noch, wie Lana Kaiser damals natürlich noch Daniel zum ersten DSDS-Casting gekommen ist, im Rock. Und es ist damals schon irgendwie... Jetzt nicht als Ausdruck der künstlerischen Persönlichkeit, sondern ist irgendwie crazy. Du bist
verrückt.
Irgendwie, du bist irgendwie crazy.
Ja,
du bist
der
irgendwie
Stempel
verrückt.
War verrückt. Und ihn dann Paradiesvogel auch, wurde auf ihn gesagt.
Du bist echt ein verrückter Typ.
Ja.
So.
Ja, du bist eine Marke. Also Lana wurde damals dann mehr als so eine Art Character vermarktet.
Ja. Und dieser Stempel ist ja geblieben mit dem Song Crazy. Das ist ja alles irgendwie diese
You Drive
Schiene.
Me crazy, war
hier
der
ist
Song,
jemand ja, genau, hier ist jemand irgendwie so ein bisschen verrückt. Und es ist einfach ihre Ausdruck ihrer, ja, ihrer Persönlichkeit und ihrer Identität gewesen.
Ja. Und ich muss auch direkt vorneweg sagen, ich bin bei dem Thema heute etwas befangen und auch emotional dabei, weil Lana Kaiser auch ein großer Teil meiner persönlichen Geschichte ist. Ich war damals 5 Jahre alt und wirklich ein huge, huge, huge Fan. Das hat sich dann allerdings im Laufe meines Heranwachsens auch um 100% in die andere Richtung gewendet, weshalb ich an der Geschichte und den Umgang mit Lana in den Medien und wie die Erwachsenen so über sie gesprochen haben, daran kann ich auch so in etwa ablesen, wie so diese Homophobie-Maschinerie auf mich als heranwachsendes queeres Kind selber eingewirkt hat. Ich war wirklich so ein huge Fan, dass ich sogar mit meiner Oma bei einem Konzert war. Ist das nicht süß? Ich war in Kinderfasching auch als Lana Kaiser verkleidet. Ich war verkleidet. Cute. Es gibt Fotos von mir mit schwarzer Perücke und diesem Seitenscheitel und dieser Brille. Ich hatte sogar so eine kleine Puppe, wo man draufdrücken konnte und dann hat die positive Energie gesagt. Das gab's aber. Es wurde wirklich alles verkauft. Es gab nichts, was es nicht gab. Ich hatte auch den Jahreskalender. Habe ich vom Christkind bekommen.
Du warst richtig.
Ich hatte alles.
Ja, ultra.
Ich hatte auch das Magazin. Es gab nämlich ein DSDS-Magazin.
Und dann natürlich auch.
Gab dann nochmal ein extra Lana Kaiser-Magazin. Ah, gab es ja. Dann auch noch. Also ich war voll dabei, alle CDs eh. Es lag bestimmt auch ein bisschen daran, dass Dieter Bohlen bei einem der früheren Auftritte gesagt hat, dass sie singen würde wie Kermit der Frosch, wenn ihm jemand hinten drauf tritt. Und
das
ich war ja riesiger Sesamstraßen-Fan und deswegen dachte ich wohl als Kind so, hä, wo ist der Diss? Das ist meine Person.
Kermit kann singen?
Hä?
Ja.
Also ich habe das nicht verstanden und war spätestens von diesem Punkt an totaler Fan. Und damit sind wir dann jetzt auch schon mittendrin in der Geschichte von Lana Kaiser. Eigentlich gar nicht unbedingt die Person, die jetzt DSDS gesucht hat, weil das Versprechen war ja, der Superstar mit der besten Stimme, beste Gesangstechnik, da mussten immer alle Töne getroffen werden und so weiter. Und Lana Kaiser, haben wir eben schon gesagt, war eben mehr so ein ganzer Charakter, der vermarktet wurde, mit einem unglaublichen Wiedererkennungswert vom ganzen Klamottenstil, von den Haaren, von der Stimme und unglaublich viel Charisma.
Eigentlich ein Superstar.
Eigentlich tatsächlich ein Superstar.
Ja.
Und besonders die quakige Stimme wurde damals, also quakig in Anführungsstrichen, wurde damals sehr viel thematisiert und der bayerische Dialekt, denn Lana kam ursprünglich aus Eckenfelden in Niederbayern, aus ziemlich zerrütteten Familienverhältnissen. Dementsprechend hatte man da auch DSDS Roguelike, eine gute Origin-Story, hat eben mehr oder weniger gegen alle Erwartungen es geschafft, zur nationalen Berühmtheit zu werden, eben durch diese erste Staffel DSDS mit 17 Jahren. Und hat dann auch recht schnell nach dieser ersten Staffel die erste CD veröffentlicht mit You Drive Me Crazy, ist auf Solo-Tour gegangen, natürlich alles produziert von Dieter Bohlen. Und diese ganzen Sprüche von Dieter Bohlen, die da so gefallen sind, die wir jetzt auch schon so angespielt haben mit hier, du singst wie Kermit der Frosch und so, wurden tatsächlich auch in die Ansagen dieser Songs so mit eingebaut. Guck mal, was ich da hier noch gefunden habe.
So, jetzt hört ihr mir alle mal zu. Ich treffe Altöne, dass es gleich mal klar ist. Und ich bin nicht Kermit der Frosch, sondern Daniel Kübelberg aus Eckenfelden.
Also das wurde in die Songs mit eingearbeitet.
Iconic.
Und auch hier, das habe ich auch noch gefunden.
Hallo, Ladies and Gentlemen. Der Wald wäre so leise, wenn nur die begabtesten Vögel einem singen würden. Und deswegen stehe ich jetzt hier und singe Ihnen das Lied, You Drive Me Crazy.
Das war auch so ein Jurispruch, den sie dann umgewandelt hat.
Ja, also der Wald sei leise, wenn nur die begabtesten Vögel singen würden. Deswegen singe ich jetzt hier. Also sie musste auch permanent irgendwie sich selber runtermachen.
Und so rechtfertigend überhaupt da zu sein. Ne?
Und irgendwie so sich selber als talentbefreite Verrückte darstellen. Eigentlich diese Figur, zu der sie vor allem RTL und auch die Bild-Zeitung machen wollte. Mhm. Also sie wurde dann zu dieser Art Witzfigur gebaut, an der sich auch jeder abarbeiten konnte und teilweise hemmungslosen Queer-Hass über diese super junge Person auskippen konnte.
Dann stehst du vor dieser Entscheidung, halt das mitzureiten, diese Welle, also dann voll drauf zu gehen und das selber anzunehmen und irgendwie da versuchen, mit eine Karriere aufzubauen, indem man das selber annimmt und thematisiert, was halt schon toxisch ist, dass man nicht befreit dann irgendwie einfach sein Ding macht, sondern sich dazu immer verhalten muss.
Also man darf nur mitmachen als queere Person, wenn man dann diesen Stempel, den man aufgedrückt bekommt, auch annimmt, genau. Und auch das wird in der Dokumentation kritisch beleuchtet, wer sich auch alles an Lana Kaiser abgearbeitet hat, allen voran Oliver Pocher, der sich dann hier mit Kübelberg-Perücke irgendwie auf die Konzerte begeben hat und super viele homophobe Pointen irgendwie gebracht hat. Allerdings muss ich hier an dieser Stelle auch ein bisschen kritisch mit der Dokumentation ins Gericht gehen, weil ich das Gefühl hatte, dass zwei Personen zu stark verschont wurden. Und zwar ist es zum einen Dieter Bohlen, der mit seinen Sprüchen eben dieses Image an vorderster Front mitgeprägt hat. Der wird irgendwie gar nicht so problematisiert in der Dokumentation. Auch Thomas Stein, der auch in der Jury gesessen hat, der kommt zwar zu Wort, darf allerdings auch so ein bisschen so tun, als hätte er mit dem Ganzen nichts zu tun gehabt. Und die andere Person ist für mich Stefan Raab, der in der Doku auch gar nicht vorkommt, obwohl ich mich da an etliche super homophobe Sprüche, Parodien und Aktionen erinnern kann. Vor allem, als es dann um diesen auch sehr prominenten Nervenzusammenbruch ging, den Lana in einer der Live-Shows hatte.
Das war in der Folge, in der Grazia, Protagonistin von unserem Investigativ-Format, der Fall Grazia, als sie ausgeschieden ist, weil sie war Lanas Hauptbezugsperson in der Superstar-Villa. Und als Grazia ausgeschieden ist, ist Lana Kaiser eben live zusammengebrochen bei der Live-Entscheidung und so hinter dem Sofa so, ja, sich so weinend zurückgezogen mit so Heulattacken und die Kamera ist ihr wirklich gefolgt hinter das Sofa und voll im Close-up draufgegangen auf diese Szene, wo dieser 17-jährige Mensch einfach einen Nervenzusammenbruch hatte.
Genau, und das nach Wochen des Druckaufbauens. Also eigentlich hatte man Lana Kaiser genau da, wo man sie haben wollte. Das ist genau diese Art Reaktion, die diese Art von Fernsehen natürlich gerne annimmt. Das hat Anja Rützel, die in der Dokumentation auch zu Wort kommt, da auch sehr, sehr gut zusammengefasst, die wirklich meinte, das war ja eigentlich nur eine menschliche Reaktion auf das, was diese Person da erlebt hat.
Liebe Grüße an Anja Rützel. Neulich war sie noch zu Gast bei uns.
Ja, hat ihren Podcast beworben, Sendepause, Fehlanzeige, kleine Podcast-Empfehlung noch hier und da. Genau, also diese Szene ist passiert. Stefan Raab hat dann diesen Nervenzusammenbruch, also wirklich eine Panikattacke, einfach als so ein Knopf, als Nippel bei TV Total gespielt. Mhm, und zwar über Wochen immer wieder auf den Knopf gedrückt und dann diese Heulattacke gezeigt. Und das Publikum hat gelacht und gejohlt. Und nicht nur das, es gab dann noch diese zweite Szene, wo Lana Kaiser damals ausgebuht wurde und sich danach beschwert hat und hat dann gesagt, alle Leute, die immer Buh schreien, sollen doch mal selber auf die Bühne kommen und es so in etwa selber besser machen. Mhm. Und diese zwei Sachen, also dieses Buh-Schreien und diese Heulattacke, hatte Stefan Raab damals sogar zu einem Song vermarktet und zusammen gemixt und den rausgebracht, den habe ich nochmal mitgebracht. Also es ist jetzt natürlich hier Trigger Warning, man sieht jetzt diese Szenen, das ist natürlich super problematisch und homophob, aber nur, damit uns nochmal die Dimensionen klar werden, was diese 17, vielleicht zu dem Zeitpunkt schon 18 gewordene Person damals ertragen musste.
Was ich auch noch sagen wollte ist, und zwar die einigen, die Pushline. Ich würde euch gerne einladen, kommen Sie nach vorne, tanzen Sie und machen Sie es besser. Die Pushline, Pushline. Ich hab so geile Fenster draußen.
So, jetzt werden natürlich so Homosexuelle mit Harness eingeblendet. Ja, das abgesehen davon. Ja.
Ich mach einfach das, was ich immer gemacht habe. Push rein.
Ja, als grande Finale noch die Heulattacke. Oh nein.
Also ist das nicht irgendwie, also das ist doch teuflisch. Also ja. wie kann man, also ich verstehe das wirklich nicht, wie man diese Szene so ausschlachten und so in Szene setzen kann.
Ja.
Und die Leute johlen vor Lachen. Eine andere Szene aus TV Total, die ich noch im Kopf habe, war, als Lana damals noch als Daniel zu Gast bei Stefan Raab war und er sie dann genötigt hat, mit ihm zu singen, und zwar den Song »Ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin«.
Oh.
Also das ist ja, auch wenn man weiß, dass sie sich später als Transfrau outen wird, wirklich einfach nur niederträchtig und super, super schlimm, mal abgesehen von diesen Problemen, die man eh als Teenager hat. Ich erinnere mich auch noch an ein Cover von dem Satire-Magazin Mad, das Mad Magazine, wo Lana Kaiser drauf war und hat sich so Pickel ausgedrückt und es spritzte dann nur so der Eiter. Also auch das, man stellt sich nur mal vor, man ist selber Teenager, ja, hat gerade irgendwie Pickelprobleme und das sieht man dann auf diesem so Magazin. Ja. Einfach.
Das ist, wie du in den Medien dargestellt wirst. Du kannst nichts dagegen machen.
Ja, und das prasselt dann einfach auf so einen jungen Menschen ein. Lana ist dann letztendlich nur, in Anführungsstrichen, Dritte geworden bei DSDS. Alexander Klaas hat gewonnen. Und ich erinnere mich auch noch, wie mein Vater morgens ins Wohnzimmer gekommen ist, weil ich war ja, wie gesagt, noch im Kindergarten und mir so die traurige Nachricht überbracht wurde, dass Lana Kaiser ausgeschieden ist. Das war für mich wirklich schlimm. Es war ein Riesending. Danach folgte, wie gesagt, diese Solo-Karriere. Single-Auskopplung, Solo-Tour, bei der ich dann eben auch in der ersten Reihe gestanden habe mit meiner Oma. Und danach begann so etwas wie der mediale Downfall. Allen voran natürlich der Unfall mit dem Gurkenlaster.
Der Unfall, der dann auch, ein Gurkenlaster. Das war auch der Thema in sämtlichen Medien.
Ein bisschen unglücklich, dass es ein Gurkenlaster ist, weil Gurkenlaster ist ein bisschen ein lustiges Wort.
Ja.
Aber tatsächlich war es ja eine tragische Geschichte, weil sie einfach mit 18 Jahren einen Autounfall hatte, ist ohne Führerschein Auto gefahren, lag dann im Krankenhaus mit schweren Verletzungen und das Ganze wurde medial derart ausgeschlachtet.
Und auch unverhältnismäßig groß drüber berichtet irgendwie,
ja,
oder?
Tagesschau war das. Ja. Das war Tagesschau-Thema wohl. Und natürlich auch viele Bildschlagzeilen, das E und Punchlines in den eben schon genannten Comedy-Formaten. Und es wurden sogar kaputte Gurkengläser aus diesem Laster auf eBay versteigert. Für unglaublich viel Geld.
Hast du eins?
Ich habe leider keins, nein.
Aber guck mal, was sie für eins da ist, wenn diese Meldung reicht, um in der Tagesschau zu laufen.
Ja. Und dann ist noch was Absurdes passiert. Und zwar ist Thomas Gottschalk mit der Bild-Zeitung und einem ZDF-Kamerateam im Krankenhaus aufgetaucht und stand plötzlich vor dem Bett dieser eben frisch verwundeten jungen Person.
Den brauchst du jetzt nicht, wenn du frisch verwundet im Krankenhaus liegst, brauchst du nicht Thomas Gottschalk mit einem Kamerateam.
Nein. Hintergrund war, dass Thomas Gottschalk eine Stadtwette bei Wetten, dass verloren hatte und zur Strafe Lana Kaiser im Krankenhaus besuchen musste. Als Strafe.
Es ist ein Krankenbesuch. Ich bin als treusorgender Vater am Bett. Es geht um Daniel und es geht darum, dass er gesund ist. Ich habe ihm erklärt, dass er nie mehr wieder, soll ihn zweimal über den Kopf streichen, dass er nie mehr wieder mit fremden Autos gegen fremde Lastwagen fährt. Das haben wir ausgemacht.
Um Gottes Willen. Ja. Ist das eine Demütigung, so abgefilmt zu werden. Lana Kaiser, damals Daniel, liegt im Krankenbett mit einer Halskrause, mit verbundenen
vergipsten Armen
und kann nur so nach oben gucken und Gottschalk angucken und denken, what the fuck passiert hier gerade alles? In so einer intimen Situation, wie nach einem schweren Unfall.
Wettschulden sind Ehrenschulden,
ins Caro. Ins Gesicht gefilmt zu werden. Und er ist dann auch noch so auf, oh, ich muss hier meine Wettschulden begleichen. Besuche eine schwer verletzte, super junge Person im Krankenhaus. Hallo?
Ja, Thomas Gottschalk mal wieder der Normalste hier im Raum, ne? Mann, ja, ey. Also da sind wirklich Sachen passiert, die sind so dramatisch und obskur. Allein, also ein Autounfall, das ist ja so ein traumatisches Erlebnis, psychisch wie auch körperlich in dem Fall. Also wie du gerade gesagt hast, Halskrause, vergipste Arme und dann, ja, steht da plötzlich dieses Kamerateam in der Tür. Und du kannst ja nichts machen, also man kann ja nicht weg einfach. Das nächste, was in dem gleichen Jahr passiert ist, war dann die allererste Staffel Ich bin ein Star, holt mich hier raus, in dem Lana Kaiser auch mitgemacht hat. Und das wird auch in dieser Dokumentation auch so nebenbei noch gedroppt, dass die damals ja gar nicht so genau wussten, worauf sie sich einlassen. Also die sind nach Australien gefahren, dachten vielleicht noch, das ist in einem Fernsehstudio und dann mussten sie da diese hier Ekelprüfung machen, von der man damals es noch nicht wusste. Ach,
das
war die allererste Staffel, man wusste noch nicht, was da kommt. Nein. Also es wurde denen verkauft, auch habt ihr Lust auf ein Abenteuer, ein bisschen im Regenwald sitzen und dann wurden die da auch live
ich
quasi reingegaselt.
Ich habe Bilder mit dem Kakerlakensarg im Kopf.
Genau, das ist die berühmte Szene. Ja. Und auch da war dann natürlich das Narrativ, okay, die in Anführungsstrichen schwule Heulsuse wird jetzt regelmäßig in diese Prüfung gewählt. Ja, da wird natürlich wieder geschrien und gekrischen. Die nächsten Nervenzusammenbrüche werden provoziert, die dann wieder bei TV Total hoch und runter gespielt werden, dann wieder Nippel werden. Ja, das war eben quasi eigentlich das Geschäft, das mit dieser Person gemacht wurde, mehr oder weniger gegen den Willen. So. Und nach Dschungel und nach diesem Gurkenlaster war dann die Phase, in der ich als Kind dann auch selber angefangen habe zu leugnen, dass ich jemals Fan gewesen bin. Also ich weiß noch genau, wie ich, nachdem ich auf dem Konzert war, hatte ich mir noch ein T-Shirt gekauft, hatte es in der Grundschule an, wo ich dann so getreten und dann habe ich das irgendwann abgelegt und habe mich dann angefangen dafür zu schämen und habe dann auch verstanden, wie dann die Erwachsenen angefangen haben, so über die zu reden und habe diese Lachnummer-Situation ist dann irgendwie so auf mich übergegangen, hat es so eingesickert und dann habe ich angefangen. Und es tut mir bis heute total leid, also jetzt rückblickend, habe ich angefangen, die CDs zu zerkratzen, die ich hatte.
Oh nein.
Habe alles gefangen, wegzuschmeißen. Und heute ärgere ich mich so, ich hätte sogar noch diese Puppe, wo die positive Energie sagt
ja,
jetzt.
Ja, hast du das T-Shirt noch?
Nein, ich habe alles weg. Ich war wirklich so oft, ich will damit nichts mehr zu tun haben und habe mich da versucht, so anzupassen.
Och Mann.
Ja.
Was war da genau der Auslöser für?
Ich weiß es nicht, ich glaube, das war ein schleichender Prozess, aber das war auf jeden Fall auch in dieser Phase mit diesem Gurkenlaster und diesem, vielleicht war das auch so ein bisschen eine Enttäuschung oder ich habe dann irgendwie, ich weiß, so 100%
also
kann ich es nicht
sagen.
Also nach
dem Dschungel war das auf jeden Fall auch.
Ja, ja, das habe ich noch verfolgt. Das wurde mir immer auf VHS aufgenommen, weil ich so ein Fan war. Meine Eltern haben mir erste Staffel Dschungel, während ich erste Klasse war, so auf VHS aufgenommen. Ich weiß auch nicht, ob das so gut war.
Also dir wurde das quasi so einfach versaut.
Ja, also ich kann es nicht ganz bewusst sagen. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich dann so in dieses Alter gekommen bin, dann war ich dann halt nicht mehr 5, sondern plötzlich irgendwie 6, 7, vielleicht sogar schon 8 und wollte dann dafür halt nicht mehr so ausgelacht werden. Hab dann gedacht, okay, das verstecke ich jetzt oder lass es hinter mir, so nach dem Motto. Und tatsächlich war das auch parallel zu einer Phase, die auch in der Dokumentation mit Archivmaterial hinterlegt ist, in der dann Lana Kaiser selber angefangen hat, sich versucht anzupassen, hat dann Sprechtraining genommen, hat dann diese Solarenergiefirma aufgemacht, die auch positive Energie hieß, ist damit Millionärin geworden, hat sich heteronormativer gekleidet.
Haare abgeschnitten,
hat sogar eine Freundin der Presse vorgestellt. Und das war auch so beklemmend, nochmal anzugucken, diese Ausschnitte, wo dann so Interviews gegeben wurden, in denen dieses neue Image präsentiert werden
wollte. Ja, da ist immer so das Wording, ist jetzt erwachsen geworden.
Genau.
So, das ist jetzt, so muss das jetzt sein und so ist das jetzt endlich normal.
Genau.
Wenn ich mich so erinnere, in welchen verrückten Klamotten sie damals rumgelaufen
sind
und wie schräg sie vieles gemacht haben.
Ich habe Röcke getragen, was ja für Männer ja gar nicht geht. Lange Haare, eine Brille, eine Hornbrille und auch so ein bisschen Make-up im Gesicht. Ich glaube, das macht man gerne, wenn man in der Pubertät ist.
Ja, weiß man jetzt nicht, wie sie das wirklich gesehen hat, ne?
Ja, ob sie jetzt diese Außenwahrnehmung tatsächlich angenommen hat, ob das ein Prozess in ihr war, das kann man jetzt nicht so wirklich sehen. Jedenfalls ist sie dann nach Berlin, wollte Schauspielerin werden, ist an eine Schauspielschule gegangen. Das hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Da gab es wohl auch immer zwischenmenschlich Schwierigkeiten. Und dann kam 2018 die Meldung, dass Lana Kaiser verschwunden sei auf einem Kreuzfahrtschiff, wo man dann kurz darauf sicher sein konnte, dass es sich hierbei um eben den Suizid gehandelt haben muss. Auf dem Schiff war sie dann schon mit dem Namen Lana Kaiser, hat sich kurz vorher auf Facebook als Frau geoutet, da auch den Namen verkündet, aber war dann von da an nicht mehr gesehen. Und das Ende, diese ganze Phase wird in der Doku auch sehr viel ausführlicher besprochen und thematisiert, als wir das jetzt hier im Podcast machen können, auch mit vielen ZeitzeugInnen. Und ich kann euch an der Stelle auch nochmal einen anderen Podcast ans Herz legen mit dem Titel Daniel Kübelböck, ein Mensch verschwindet. Das ist ein 10-teiliger Doku-Podcast, der vor ein paar Jahren schon rauskam und der ist an einigen Stellen auch nochmal sehr viel ausführlicher als die ARD-Dokumentation. Zum Beispiel auch an dem Punkt, wo es um den Aufstieg der Solo-Karriere von Lana ging. Das wurde in diesem Podcast, fand ich, sehr viel präziser erklärt. In der ARD-Doku kommt es so ein bisschen so rüber, als wäre Lana die einzige Person im DSDS-Cast gewesen, wo dieser Solo-Aufstieg in Frage gekommen wäre, weil so ein Hype entstanden ist, weil sie so ein Phänomen war. Tatsächlich war das auch mit einer Vertragsklausel verknüpft, weil sie eben als einzige minderjährig war, konnte RTL nicht diesen Standard-Total-Buyout-Vertrag ihr geben. Und deswegen durfte sie
sich das selber aufbauen.
Durfte sich das selber aufbauen. Vielleicht hätte das Graz ja auch geschafft, aber hatte eben diese Klausel, dass es dann nur in Verbindung mit RTL und DSDS oder wie auch immer geht. Ja,
jedenfalls also, sehr, sehr tragisches und trauriges Ende eines jungen Lebens.
Ja, total. Ich kann an dieser Stelle nur empfehlen, sich da ein bisschen tiefer nochmal einzugraben in dieses Rabbit Hole, in diese sehr ergreifende Geschichte. Guckt euch gerne die Dokumentation an, eure Lana Kaiser, die Kübelböck-Story in der ARD-Mediathek und natürlich auch den Podcast Daniel Kübelböck, ein Mensch verschwindet. Also wir können hier natürlich jetzt nicht über jeden Aspekt sprechen. Es hat schon Grund, warum das mehrteilige Dokumentationen sind. Trotzdem war es für mich nochmal sehr aufwühlend, mich in diese Zeit reinzubegeben, mir das nochmal anzugucken, auch das nochmal so zusammengefasst zu sehen mit dem Archivmaterial und den Geschichten. Es ist eine total bewegende Geschichte, selbst wenn man schon viel kennt und damals live mitgefiebert hat.
Und auch hier nochmal, man kann es gar nicht oft genug sagen, wenn ihr mental mit Dingen zu kämpfen habt, wenn ihr Suizidgedanken habt, bitte sucht euch Hilfe. Wir verlinken in den Shownotes auch nochmal eine Hotline, bei der man sich Hilfe suchen kann.
Und damit schließe ich für diese Woche meine Tabs.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wenn ihr zu Hause offene Tabs habt, dann schickt uns die doch gerne zu. Da freuen wir uns immer drüber. Zum Beispiel an toomanytabs@ndr.de. Das ist eine sogenannte E-Mail-Adresse.
Ach, eine E-Mail-Adresse. Da kann man uns erreichen.
Ja.
Auch noch per Fax oder sind wir
Weiß ich nicht. Aber erklär mal, wo noch.
Wir sind noch zu erreichen auf Social Media. Da heißt du @Caro Worps und ich @Miguel R aus A.
Und wisst ihr, wo wir noch zu erreichen sind? Wo wir uns sogar sehen könnt, live und in Farbe und treffen könnt. Auf unserer Tour!
Ja, die Vampirpiraten von Atlantis-Tour!
Ja, wir machen hier natürlich mal wieder einen kleinen Werbeblock. Es gibt noch Tickets für unsere Tour, vor allem bei
den Zusatzshows. Nicht mehr überall.
Ganz viel ausverkauft, da bedanken wir uns natürlich ganz herzlich bei euch und freuen uns. Aber vor allem Essen, Hannover, Düsseldorf, ich glaube auch Stuttgart und Zürich.
Wir haben nämlich ein paar Shows geaddet extra.
Ja, da könnt ihr noch Tickets kaufen und da freuen wir uns, euch zu sehen. Und für die ganz spontan haben wir noch einen aktuellen Tagestipp. Heute Abend um 20 Uhr, also wenn ihr das jetzt hört, Mittwochabend, der 10. September, spielen wir im Comedia-Theater in der Kölner Südstadt unsere Show.
Kleine Sketche.
Ja, wir haben eine Sketch-Show, die heißt Eine Show halt mit Ensemble. Mit dabei ist auch unsere liebe Kollegin Lea Sartoris, Magnus Paul, bekannt von TikTok und von unserem Podcast, unser allererster Podcast.
Und hat auch einen eigenen Podcast, Angesagt heißt der, auch sehr empfehlenswert.
Genau, und Susi Bums.
Susi Bums von den Screenshots, der Band, die Screenshots.
Und wir dürfen es verkünden, gehostet wird das Ganze von der fabulösen Yvonne Nightstand,
ja.
Ja, das wird ein Riesenspaß. Also, wenn ihr spontan seid und in Köln seid, zufällig oder hier wohnt, kommt doch heute Abend vorbei. Vielleicht gibt es ja jetzt gerade noch Tickets.
Wer weiß, vielleicht ist auch schon ausverkauft.
Vielleicht ist auch ausverkauft, dann kommt ihr halt beim nächsten Mal.
Ja, im Dezember spielen wir auch wieder. So, egal, jetzt genug Werbung, oder? Also,
ja,
ihr kommt zur Tour.
Für andere.
Genau, wir haben nämlich noch hier eine Cross-Promo.
So ist es. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir empfehlen euch heute den Podcast Fuck You Very, Very Much, die größten Beefs im Musikbusiness.
Dort nehmen die Musikerin Jennifer Weist und der Musikjournalist Markus Kafka wieder die ersten Streitfälle aus der Musikbranche unter die Lupe. Klingt spannend und wir können auch direkt mal reinhören.
Ach, wir haben einen Trailer sogar.
Ja, einen Trailer.
Toll.
So klingt
das hören.
Dann.
Will ich hören.
Wir haben wieder richtig viel Toxic Beef aus dem Musikbusiness für euch dabei.
Es geht um einen Kuss, der Geschichte schreibt und zwei ehemalige Freundinnen entzweit.
Ich würde das nicht öffentlich machen.
Du hast ein zu großes Herz.
Wir sprechen darüber, warum sich Kendrick Lamar und Drake die Diss-Tracks nur so um die Ohren schmeißen.
Ich habe mich oft gefragt, wie dann ein Beef so derart eskalieren kann.
Und wir erzählen euch, wie ein Coveralbum von Heino zum größten Shitstorm in Jan Delays Leben führt.
Das war einer so der ersten größeren innerdeutschen Aufreger.
Mir war das tatsächlich auch nicht bekannt, dass das solche Ausmaße angenommen hat.
Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied.
Hier geht's um große Egos, viel Testosteron, Nazi-Vergleiche und Handgreiflichkeiten auf dem roten Teppich. Und darum, wie Jennifer und ich diese Beefs erlebt haben.
Hört rein in die neue Staffel. Fuck You Very, Very Much. Die größten Beefs im Musikbiz. Ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von ARD Kultur.
So, das war's mal wieder. Tabs sind geschlossen, Tickets für die Tour und für eine Show halt sind gekauft und Cross-Promo haben wir auch abgehakt. So, haben wir alles. So, jetzt nehme ich hier den Lafufu und den trage ich jetzt hier an meiner Brust nach Hause. Dann fütter ich den ein bisschen.
Nimmst du mit nach Hause? Ich dachte, der bleibt vielleicht hier im Studio.
Aber dann musst
Energy.
Du den halt sehen.
Ich will nicht, dass der irgendwie nachts an deinem Bett steht und irgendwie dunkle Gedanken hat.
Meinst du, der ist vom, nee, nur die Labubus sind vom Satan.
Lafufus sind
vom Gott, vom lieben Gott, würde ich sagen.
Okay, na gut, dann ist das wohl. Schauen wir mal, ob du nächste Woche hier noch sitzt oder wie es dir so geht. So, jetzt wird's, also ich glaube, es wird nicht besser, was wir hier vor uns herlabern.
Meinst du nicht?
Nee, ich glaube, wir sollten mal jetzt hier auf den roten Knopf drücken.
Würde ich auch sagen. Die Aufnahme ist hiermit beendet. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Wir schließen unsere Tabs.
Wir hatten noch mal
hier unseren Catchphrase. So, die Tabs sind geschlossen. Den
jetzt
müssen wir wieder
aufnehmen.
Ich möchte
mich noch kurz bei euch so verabschieden, wie neulich im Flugzeug sich die Stewardess verabschiedet hat. Die hat nämlich diese Stimme, kennst du diese Durchsagenstimme, die immer so klingt? Aber die hatte die Stimme so. Sie hat auch ohne Mikro so gesprochen, weil sie, glaube ich, das gehört so. Und dann bin ich so aus dem Flugzeug rausgegangen und sie meinte so, Tschüsschen.
Bis nächste Woche.
Das ist meine neue Lieblingsverabschiedung.
Also,
tschüsschen.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Max Roloff und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.